Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie diese Sendung eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. 40 Tage und 40 Nächte verbringt Mose, der Anführer der Israeliten, auf dem Berg Sinai. Denn nachdem Gott ihm dort schon vorher die 10 Gebote sowie Rechtsordnungen für das Volk Israel mitgeteilt hatte, sollte er noch einmal nach oben kommen. Gott möchte Mose davon in Kenntnis setzen, wie das Verhältnis zwischen dem Volk Israel und Gott in Zukunft gestaltet werden soll. Als erstes wünscht sich Gott von den Israeliten, dass sie ein transportables Zeltheiligtum für ihn bauen, die sogenannte Stiftshütte. Prächtig geschmückt und ähnlich ausgestattet wie später der Tempel in Jerusalem, soll die Stiftshütte ein Ort der Begegnung werden. Ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Wo auch immer die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung ihre Zelte aufschlagen werden, sollen sie auch die Stiftshütte aufbauen. So kann man schon von Weitem erkennen, die Menschen, die dort lagern, müssen die Israeliten sein, denn ihr Gott wohnt mitten unter ihnen. Nachdem Mose auf dem Berg Sinai genaue Anweisungen für den Bau der Stiftshütte bekommen hat, folgen Einzelheiten zur Innenausstattung und wie der Dienst der Priester in diesem Heiligtum gestaltet sein soll. Allein diese Anweisungen füllen immerhin 6 Kapitel des 2. Mosebuches. Nun, in Kapitel 31, wird die Sache langsam konkret. Mose soll Handwerker für die Ausstattung der Stiftshütte berufen und bekommt von Gott 2 Steintafeln mit den 10 Geboten überreicht. Auf dem Berg Sinai bekommt Mose von Gott eine sehr ausführliche Beschreibung, wie die Stiftshütte konstruiert und mit verschiedenen Gegenständen und Gerätschaften ausgestattet werden soll. Dafür sind technisches Verständnis und handwerkliches Geschick genauso gefragt wie Kunstfertigkeit und viel Liebe zum Detail. Auch für die Anfertigung der Priestergewänder braucht es wirklich talentierte Leute. Besonders die Kleidung des Hohenpriesters verlangt viel Kunstfertigkeit. Möglicherweise hat sich Mose zwischendurch schon insgeheim gefragt, welche Handwerker er mit welchen Aufgaben betrauen könnte. Da überrascht Gott ihn mit der Aussage, dass er sich darüber auch schon Gedanken gemacht und das Wichtigste bereits in die Wege geleitet hat. Hören Sie dazu aus Kapitel 31, die Verse 1 bis 6. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit kunstreich zu arbeiten, in Gold, Silber, Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben Oholiab, den Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan, und habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. 2 Männer, Bezalel und Oholiab, sind besonders begabt und sollen deshalb die Leitung des Projekts übernehmen. Gott sagt, ich habe sie mit Namen berufen. Das heißt, er hat sie befähigt und deshalb für diese Aufgabe ausersehen. Die förmliche Berufung der beiden Männer geschieht erst später. In Kapitel 36 wird berichtet, dass Mose sie in Anwesenheit des Volkes in ihren Dienst beruft. Auch wenn ihre Begabung in den gerade gelesenen Versen hervorgehoben wird, können sie die anstehenden Arbeiten natürlich nicht allein bewältigen. Deshalb stellt ihnen Gott noch weitere Leute an die Seite und sagt Vers 6, ich habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben. Nun wurde mir manchmal schon die Frage gestellt, welche Berufe Bezalel, Oholiab und die anderen Leute wohl ausgeübt haben, bevor sie sich mit der Stiftshütte und allem, was dazugehört, beschäftigten. Als ich diese Frage zum ersten Mal hörte, muss ich ein bisschen seltsam aus der Wäsche geguckt haben. Denn für mich war klar, dass sie schon vorher mit Metall und Holz gearbeitet und vielleicht auch das eine oder andere Schmuckstück angefertigt hatten. Unter den Helfern gab es vermutlich auch einen Schneider, der beim Anfertigen der Priesterkleidung half, und vielleicht einen Goldschmied, der ein Händchen für besonders feine Arbeiten hatte. Das heißt, die meisten von ihnen haben vermutlich schon vorher das gemacht, was sie nun in besonderer Weise für das Projekt Stiftshütte einbringen sollen. Als Gemeindepastor sind öfter mal Menschen auf mich zugekommen, die den Eindruck hatten, dass Gott sie aus ihrem Alltag herausruft, um sie mit einer bestimmten Aufgabe, zum Beispiel in der Mission, zu beauftragen. Prima, habe ich dann manchmal gesagt, welche Berufsausbildung hast du denn und auf welchem Gebiet hast du besonders große Erfahrungen? Dass ich diese eigentlich doch naheliegenden Fragen stelle, damit haben die wenigsten gerechnet. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass Gott in den meisten Fällen die Begabungen und Fähigkeiten nutzen möchte, die wir ihm tatsächlich zur Verfügung stellen können. Ja, ich denke, wir sollten Gott eindringlich um Klarheit bitten, wenn wir meinen, etwas völlig Neues anfangen zu müssen, von dem wir keine Ahnung haben. Ich selbst kenne einige Leute, die sich für große Redner halten, obwohl sie es definitiv nicht sind. Sie schläfern diejenigen ein, die ihnen zuhören müssen, und erwarten auch noch, dass man ihnen applaudiert. Das Tragische daran ist, dass diese Menschen auf anderen Gebieten tatsächlich begabt sind. Aber diese Begabungen liegen brach, weil sich die Betreffenden etwas anderes in den Kopf gesetzt haben. Dagegen erinnere ich mich mit großer Dankbarkeit an einen Mann, der sich gleich am ersten Tag bei mir vorstellte, als ich eine neue Pastorenstelle antrat. Er bat mich darum, ihn niemals vor anderen Leuten aufzufordern, ein Gebet zu sprechen oder zu einer bestimmten Sache seine Meinung zu sagen. »Ich habe so ein Lampenfieber und kann meine Angst nicht überwinden«, sagte dieser Mann. »Vielleicht ist es krankhaft, aber egal, was die Ursache ist, ich mache mich lächerlich, wenn ich vor anderen Leuten reden muss.« Dieser Mann war Direktor einer Straßenbahngesellschaft, hatte also eine leitende Position. Bei unserer ersten Begegnung sagte er mir aber noch, dass ich mich jederzeit bei ihm melden könne, wenn es in unserer Gemeinde etwas zu tun gibt. Und in den darauffolgenden Jahren hat sich gezeigt, dass auf ihn wirklich Verlass ist. Er war sofort zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Als ich lange Zeit später in eine andere Gemeinde wechselte, habe ich Gott für diesen Mann aufrichtig gedankt, der niemals öffentlich den Mund aufmachen wollte, der aber treu jene Gaben genutzt hat, die er von Gott empfangen hatte. Zurück zu Bezalel und Oholiab, die beiden Handwerker, die bald mit dem Bau der Stiftshütte, der Innenausstattung und dem Anfertigen diverser Gegenstände beschäftigt sein werden. Vielleicht hat einer von ihnen auch manchmal insgeheim gedacht, dieses prächtige Gewand für den Hohenpriester würde ich auch gern mal tragen. Warum kann ich nicht den Dienst in der Stiftshütte tun? Und wer weiß, vielleicht hat Gott ihm geantwortet, ich möchte nicht, dass du mir in der Stiftshütte dienst, sondern du sollst dazu beitragen, dass die Stiftshütte mit allem Zubehör überhaupt jemals fertig wird. Genau dazu brauche ich dich. Für den Priesterdienst wird sich dann schon jemand anderes finden. Wir haben nicht alle dieselben Talente und Begabungen. In vielen christlichen Gemeinden jedoch ist die Vorstellung verbreitet, dass man möglichst im Chor singen, eine Kindergottesdienstgruppe unterrichten, eine Bibelarbeit halten und notfalls auch den Rasenmäher bedienen können sollte. Diesem Druck sollte man sich nicht beugen, sondern Gott darum bitten, dass er jeden und jede ganz nach der persönlichen Begabung in seinen Dienst stellt. Kehren wir wieder zurück zum Bibeltext im 2. Mosebuch, Kapitel 31. Wieder einmal möchte ich einige Verse überspringen, die Sie natürlich gern nach der Sendung für sich allein durchlesen können. Der Grund, warum ich auf manche Bibelabschnitte nicht eingehe, ist einfach, dass diese Sendereihe in ungefähr 5 Jahren einmal durch die ganze Bibel führt. Das ist ohnehin schon ein langer Zeitraum. Entweder müsste man ihn auf 6, 7 oder gar 8 Jahre verlängern, oder ich müsste mich mit meinen Kommentaren immer schön kurz fassen. Das ist jedoch nicht Sinn und Zweck dieser Sendereihe. Wer einfach nur den Bibeltext vorgelesen bekommen möchte, der ist mit einer Hörbibel sicher besser bedient. Ich komme jetzt also zum nächsten Abschnitt unseres Bibeltextes, der mit Vers 12 beginnt. Er handelt von dem Sabbat, dem siebten Tag der Woche, der unserem Samstag entspricht. Von den meisten Christen wird dagegen der Sonntag als Ruhetag begangen, und zwar in Erinnerung an die Auferstehung Jesu, die am ersten Tag der neuen Woche, also an einem Sonntag, stattgefunden hat. Jawohl, der Sonntag war eigentlich der erste Tag der Woche. Bis 1976 eine internationale Vereinbarung in Kraft trat, wonach eine neue Woche stets mit dem Montag beginnen soll. Begründet wurde die Änderung unter anderem mit dem Wirrwarr beim internationalen Flugverkehr. Man wollte also eine Vereinheitlichung erreichen. Den siebentägigen Wochenrhythmus gibt es aber schon seit der Erschaffung der Welt. In sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde erschaffen und ruhte am siebten Tag. Ich vermute, dass die Menschen diesen Sieben-Tages-Rhythmus für ihr persönliches Leben von Anfang an übernommen haben. Doch erst seit Gott dem Volk Israel sein Gesetz gegeben hat, bekam dieser Ruhetag seine ganz besondere Bedeutung und wurde zu einem heiligen Feiertag. Immerhin wird seine Einhaltung sogar in den 10 Geboten gefordert. Und auch in unserem Bibeltext aus dem zweiten Buch Mose wird darauf Bezug genommen. Hören Sie aus Kapitel 31, die Verse 12 bis 17. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebenten Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebenten Tage ruhte er und erquickte sich. Aus diesen Versen geht meines Erachtens hervor, dass der Sabbat nur für das Volk Israel ein verbindlicher Feiertag sein soll. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein, sagt Gott. Und er belegt einen Verstoß gegen diese Anweisung mit drakonischen Strafen. Davor war der Sabbat einfach nur ein Ruhetag. Und die Christen haben von vornherein den Sonntag zu ihrem wöchentlichen Feiertag gemacht. Wir erreichen nun Kapitel 32 und es beginnt mit einer wirklich tragischen Geschichte. Während sich Mose 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai aufhält und dort Gottes Anweisungen zum Bau der Stiftshütte empfängt, geht bei den Israeliten unten am Fuß des Berges alles drunter und drüber. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 4. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Während ich diese Verse lese, läuft es mir kalt den Rücken herunter. Wer hätte gedacht, dass die Israeliten so schnell dem Götzendienst verfallen? Und Aaron, der künftige Hohepriester des Volkes, scheint ihnen nichts entgegenzusetzen, sondern spielt bei diesem üblen Spiel auch noch mit. Während oben auf dem Berg Sinai Gott mit Mose darüber spricht, wie die Dienstkleidung Aarons aussehen soll und was zu seinen zukünftigen Aufgaben gehören wird, verspielt Aaron diese Zukunft und sorgt dafür, dass die Israeliten ihren gewünschten Götzen bekommen. Dieser Vorfall sollte den Christen in der heutigen Zeit eine Mahnung sein. Auch die frömmste Gemeinde ist nicht davor gefeit, in Gottlosigkeit und Aberglaube zurückzufallen. Manchmal sind die äußeren Umstände mit daran schuld, dass alles Gottvertrauen plötzlich verschwindet. So war es offenbar auch bei den Israeliten. Mehr als einen Monat lang hatten sie nichts mehr von Mose gehört und fürchteten wohl, dass ihm etwas zugestoßen sei. Sie fühlten sich verunsichert. Die schlimmen Erfahrungen in Ägypten lagen hinter ihnen und das Land Kanaan lag noch in weiter Ferne vor ihnen. Statt den direkten Weg am Mittelmeer entlang zu gehen, mussten sie auf Gottes Geheiß hin einen Umweg durch die lebensfeindliche Wüste nehmen. Sie hatten Angst, nicht ohne Grund, und wendeten sich deshalb an Aaron. Mose hatte ihn, bevor er auf den Berg Sinai stieg, gewissermaßen zu seinem kommissarischen Stellvertreter gemacht. Doch Aaron war dem Drängen des Volkes offenbar nicht gewachsen, sondern half ihnen sogar noch dabei, ein Götzenbild herzustellen. Und die Israeliten? Sie rufen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Weiter ab Vers 5. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Lust zu treiben, das hört sich nach lustigen Vergnügungen an. Doch andere Bibelübersetzungen werden an dieser Stelle ein wenig deutlicher und reden von einem wilden Tanz und einem ausschweifenden Fest. Was damit gemeint sein könnte, bleibt unserer Fantasie überlassen. Weiter ab Vers 7. Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben's angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Diese Aussage Gottes muss für Mose eine echte Versuchung gewesen sein. Gott möchte ihn und seine Nachkommen zu einem großen Volk machen und den ganzen Rest der Bagage vom Erdboden vertilgen. Doch Mose setzt sich auf eine wirklich ergreifende Weise für die Israeliten ein. Weiter ab Vers 11. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Ganz schön mutig, wie Mose mit Gott redet. Wenn ich das, was er sagt, in den heutigen Sprachgebrauch übertrage, dann hört sich das ungefähr so an: Herr, ich denke, du hast einen Fehler gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Leute aus Ägypten weggebracht habe. Die Israeliten sind auch nicht mein Volk. Es ist dein Volk, Herr. Du hast sie mit starker Hand aus Ägypten befreit. Ich konnte sie nicht herausbringen. Nun sieh zu, dass du dich nicht lächerlich machst vor den Ägyptern. Sie werden dich auslachen, wenn sie erfahren, dass du sie befreit hast, um sie dann kurz darauf in der Wüste sterben zu lassen. Herr, höre auf mich, du machst einen Fehler, wenn du sie jetzt vernichtest. Können Sie sich vorstellen, so mit Gott zu reden? Mose hat es getan. Ich will niemanden dazu auffordern, Gott gegenüber respektlos zu sein. Aber wenn uns etwas unter den Nägeln brennt, dann müssen wir nicht umständlich nach wohlgesetzten Worten suchen, sondern dann dürfen wir Gott gegenüber auch zum Ausdruck bringen, dass es uns wirklich wehtut. Mose hat so gehandelt, und er hat Gott auf diese Weise wirklich zum Einlenken gebracht. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte, heißt es in Vers 14. Ich bewundere Mose für seinen Mut und bin Gott von Herzen dankbar, dass er vor ernst gemeinten Gebeten nicht die Ohren verschließt. In diesem Fall heißt das allerdings nicht, dass die Israeliten ohne eine Strafe davon kommen werden. Ich lese weiter ab Vers 15. Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten. Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, sprach er zu Mose, »Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager.« Er antwortete, »Es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg, und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage. Ich höre Geschrei wie beim Tanz.« Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn, und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab's den Israeliten zu trinken. Und er sprach zu Aaron, »Was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast?« Aaron sprach, »Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dies Volk böse ist. Sie sprachen zu mir, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat.« Soweit die Verse 15 bis 23. Mit anderen Worten, für das, was geschehen ist, wird nun Mose die Schuld zugeschoben. Schließlich dachten die Israeliten, Mose sei etwas zugestoßen oder habe sie verlassen. Naja, und mit seinem Gott Kontakt aufnehmen, wenn er Mose nicht dabei ist, lieber nicht. Allein deshalb, so Aarons Argument, wollten die Israeliten, dass ich ihnen dieses goldene Kalb anfertige. Aaron fährt fort, Vers 24, »Ich sprach zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer, daraus ist das Kalb geworden.« Aha, so soll das gewesen sein. Ich persönlich kann's nicht glauben. Da wirft Aaron einen Haufen goldener Ohrringe ins Feuer, und siehe da, ohne sein Zutun wird ein goldenes Kalb daraus. Was Aaron hier vom Stapel lässt, ist eine glatte Lüge. Weiter ab Vers 25. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen, zum Gespött ihrer Widersacher, trat er in das Tor des Lagers und rief, »Her zu mir, wer dem Herrn angehört!« Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi, und er sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten.« Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, und es fielen an dem Tage vom Volk 3000 Mann. Da sprach Mose, »Füllt heute eure Hände zum Dienst für den Herrn, denn ein jeder ist wieder seinen Sohn und Bruder gewesen, damit euch heute Segen gegeben werde.« Dass die Israeliten so hart bestraft werden, ist für viele Bibelleser eine Überraschung. Zwar hat sich Gott die Fürbitte Moses zu Herzen genommen, doch der Götzendienst der Israeliten kann nicht folgenlos bleiben. In Vers 27 wird Mose mit den Worten zitiert, »So spricht der Herr, der Gott Israels.« Das heißt, offenbar hat Gott Mose befohlen, diese Strafaktion in die Wege zu leiten. Die Leviten, zu denen auch Mose gehört, helfen ihm dabei. Dass die Leviten mit dem goldenen Kalb nichts zu schaffen hatten, wird im Bibeltext nicht gesagt. Aber möglicherweise sind sie die Ersten, die diesen Frevel bereuen. 3000 Mann werden getötet. Eine fürchterliche Strafe. Mir fällt dazu nur der Vergleich mit einer Krebserkrankung ein. Wenn Sie Krebs haben, sind Sie froh und glücklich, wenn der Arzt zu Ihnen sagt, wenn wir Sie operieren, sind die Aussichten gut, dass Sie den Krebs loswerden. Und dann sind Sie auch tatsächlich dazu bereit, dass Ihnen ein Körperteil oder ein Organ weggeschnitten wird. Was ich damit sagen will, der Götzendienst, dem die Israeliten verfallen sind, ist wie ein Krebsgeschwür. Dagegen hilft keine Salbe und keine Vitamintablette. 3000 Mann werden getötet. 3000 Familien trauern um ihre Angehörigen. Aber das ist offenbar der Preis, der dafür gezahlt werden muss, dass die weitaus größere Zahl an Israeliten am Leben bleiben darf. Obwohl auch sie sich auf schlimmste Weise an Gott versündigt haben. Der Kontrast könnte kaum größer sein. Während Gott und Mose oben auf dem Berg Sinai über den Bau der Stiftshütte sprachen und wie die Priester vor Gott für das Volk Israel eintreten sollen, jubelt das Volk unten am Fuß des Berges einem selbstgefertigten Götzenbild zu. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Danke fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.